herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Zukunftsmusik, ein Podcast vom Zentrum Zukunft der Arbeitswelt. Schön, dass ihr dabei seid.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir ein herzliches Hallo zu unserer neuen Folge. Wir möchten heute das Thema Open Source aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive beleuchten. Dafür sprechen wir mit Esther Menhardt. Sie ist freie Autorin bei Netzpolitik.org. Das Online-Medium befasst sich mit Themen der digitalen Freiheitsrechte. Und ich freue mich, dass auch meine Kollegin Tanja mit in unserer Runde ist. Hallo Tanja, schön, dass du dabei bist.
Hallo Martin.
Ja, Tanja, erinnerst du dich noch an den Einstieg von unserer letzten Episode? Da hatten wir nämlich über Wetter-Apps gesprochen, die genaue Standortdaten ihrer Nutzenden weiterverkaufen. Wir hatten das als Beispiel aufgegriffen, um zu zeigen, wie schwierig es ist, heutzutage seine Daten im Griff zu haben. Und für unsere heutige Folge wäre das Beispiel fast noch besser gewesen, weil die Recherche zu den sogenannten Data Broker Files, in denen die globalen Datenhandel mit Handystandortdaten aufgedeckt wurden, unter anderem von Netzpolitik.org durchgeführt wurden.
Das ist wirklich spannend mit der Wetter-App und wäre auch interessant zu wissen von Esther, ob du eine Wetter-App benutzt und wenn welche. Kannst du uns die Frage kurz beantworten, bevor wir dich richtig vorstellen?
Ich benutze tatsächlich keine App, sondern gucke immer über meinen Browser im Internet. Also meistens bei RBB, witzigerweise, oder beim Deutschen Wetterdienst.
Ah, interessant. Danke dir nochmal. Wir sind ganz froh, dass du heute mit dabei bist. Du arbeitest ja für Netzpolitik.org und ihr seid sehr aktiv. Und ihr habt unter anderem im letzten Jahr den European Press Prize erhalten oder auch zweimal den Grimme Online Award und den Fritz-Bauer-Preis. Also ihr setzt euch für digitale Freiheitsrechte an und die Preise zeigen auch nochmal, welche Qualität dahinter steckt. Und wir sind, wie gesagt, sehr neugierig auf das Gespräch heute mit dir.
Ich auch. Vielen Dank.
Das ist sehr beeindruckend, die Arbeit von Netzpolitik.org, wo du als freie Mitarbeiterin arbeitest. Wir reden heute nicht über den Investigativjournalismus oder die Recherchen, die dort durchgeführt werden, sondern über dein Spezialthema und das Steckenpferd Open Source und digitale Souveränität. Ich denke, auch bei den Zukunftszentren ist es wichtig, dass man darüber nachdenkt, wie digitale Freiheitsrechte aufgestellt sein müssen, wenn man darüber nachdenkt, die digitale Arbeitswelt neu zu gestalten und mitzugestalten, wie das die Zukunftszentren machen wollen. Und deshalb finde ich es wichtig, genau, dass wir solche Themen hier auch bei uns in der Zukunftsmusik besprechen und freue mich auf die heutige Folge.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Also, liebe Esther, lass uns gleich einsteigen mit dir. Du bist freie Journalistin bei Netzpolitik.org. Seit wann engagierst du dich bei Netzpolitik.org und was ist deine Motivation?
Die eine Frage ist sehr schnell beantwortet. Ich bin seit circa Ende 22 dort und ich habe schon recht früh angefangen, mich mit dem Thema der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Nerd-Thema. Also es gibt sehr viele Nerd-Themen in diesem Bereich, also gerade digitalpolitische Themen, die eben auch sehr techniklastig sind und sehr viel Überschneidung haben zu anderen NGOs in dieser zivilgesellschaftlichen Szene, also Chaos Computer Club oder D64 Algorithm Watch. Da gibt es ja sehr viele in diesem Bereich. Also was hat mich dazu motiviert, mich damit zu beschäftigen? In allererster Linie bin ich ein sehr neugieriger Mensch. Ich weiß nicht, warum es mir das Thema öffentliche Verwaltung angetan hat. Ich finde, dass ein Bereich, der sehr selbstverständlich funktionieren soll, aber wenn man reinguckt, merkt man, okay, viele Dinge funktionieren nicht so gut. Und als Teil von Zivilgesellschaft kann ich sozusagen auf bestimmte Probleme, glaube ich, anders gucken als Menschen, die entweder in der Verwaltung arbeiten oder die als Dienstleister zum Beispiel mit der Verwaltung arbeiten oder auch als IT-Hersteller für die Verwaltung sozusagen Produkte herstellen.
Sehr spannend. Wir arbeiten ja für ein Programm, das nennt sich Zukunftszentren für das Bundesministerium Arbeit und Soziales. Und da ist vielleicht nochmal interessant zu erfahren, dass das Ministerium bei dem Thema auch sehr engagiert ist. Und die haben ja auch eine eigene Denkfabrik irgendwann gegründet, um sich genau solche Punkte anzuschauen, auch selbstkritisch anzuschauen. Aber kennst du wahrscheinlich auch.
Und aus der Perspektive der Zivilgesellschaft, wie sieht in deiner Meinung nach gerade das Thema Open Source in Deutschland aktuell aus? Also was gibt es irgendwie aktuell so an Entwicklungen und vielleicht auch so in den letzten 5 Jahren, die du vielleicht irgendwie auch so ein bisschen näher dran bist an der Beobachtung? Was hat sich so entwickelt und geändert?
Ich habe das Thema Open Source immer im Kontext mit dem Thema digitale Souveränität beziehungsweise mit dem Thema Verwaltungsdigitalisierung betrachtet. Ein großer Vorstoß in diese Richtung, haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, hat das Land Schleswig-Holstein gemacht. Bei der Verwaltung ist es ja so, wir haben wirklich durch den Föderalismus sehr unterschiedliche Wege, wie Entscheidungen getroffen werden. Es gibt sozusagen auf der Bundesebene natürlich bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden, die aber nicht unbedingt mit der Länderebene übereinstimmen müssen für die Länder. Aber es gibt eben die Länderverwaltung, es gibt die kommunale Verwaltung. Das Thema Open Source ist einfach nicht neu. Jede Form von Software hat irgendwann mal als Open Source angefangen. Und es gibt einen sehr großen Bereich, der sozusagen nicht kommerziell ist, der auch eher eben zivilgesellschaftlich organisiert ist, sehr global organisiert ist. Also es sind sozusagen nicht deutsche Projekte per se, sondern irgendjemand hat damit angefangen. Dann gibt es Leute, die das Projekt, die Software maintainen, also sozusagen warten und aufrechterhalten. Dann gibt es noch den kommerziellen Bereich. Das ist einer der größten Verbände, die man in dem Bereich kennt, ist, denke ich, die Open Source Business Alliance. Da sind sehr viele, gerade deutsche und europäische Open Source Unternehmen drin, die sich natürlich auch sehr stark mit dem Thema digitale Souveränität und vor allen Dingen Open Source in der öffentlichen Verwaltung beschäftigen.
Gibt es da bestimmte Sachen, wo du sagst, okay, hier ist vielleicht irgendwie ein Moment gewesen, wo das ganze Thema jetzt auch noch mal ein bisschen prominenter geworden ist oder anders diskutiert?
Genau.
Oder?
Genau, also ausgehend von eben diesem kommerziellen Bereich. Open Source als Thema von der Zivilgesellschaft schon sehr lange gefordert, also eben möglicherweise auch, dass man bestimmte Fördermodelle hat für Open-Source-Initiativen. Aber dass das Thema so richtig in das Bewusstsein von Menschen, die sich mit Verwaltungsdigitalisierung beschäftigen, eben in Behörden sind, dass es da so reingekommen ist, würde ich sagen, ist erst ja in den letzten 4 Jahren oder so. Ich denke, dass einen sehr großen Schub das Thema erhalten hat darüber, dass mit Donald Trump in den USA einfach eine ganz andere, es wird immer so schön als geopolitische Lage bezeichnet.
Was wären das so für Missverständnisse? Was fällt dir da ein?
Das kann ich natürlich nur so anekdotisch sagen. Also im Gespräch mit Menschen aus der Verwaltung hört man dann immer wieder, aber ist das nicht total unsicher? Also wenn wir haben ja irgendwie dann auch Gefahren, was unsere IT-Sicherheit betrifft. Wenn jetzt der Code offen ist, sozusagen einsehbar ist, ist das dann nicht total unsicher? Das ist so ein typisches Missverständnis, was, glaube ich, viele haben, die jetzt auch, also jetzt außerhalb von Behörden. Das ist, glaube ich, das haftet, glaube ich, dem Thema Open Source oft an. Und dazu kann man natürlich sagen, das ist nicht der Fall. Also wenn man sich verschiedene Software anguckt, die in der öffentlichen Verwaltung benutzt wird, also Sicherheitsvorfälle gibt es so oder so. Und das hat sehr unterschiedliche Gründe, dass Open Source, dass der Code sozusagen offen einsehbar ist, hat im Wesentlichen den Vorteil, dass eben Menschen, die sich mit dem Code beschäftigen, viel schneller zum Beispiel Fehler finden können oder Lücken finden können. Und dass der Code offen ist, heißt nicht, dass die Daten, die mit der Software verarbeitet werden, öffentlich zugänglich sind. Also das ist nochmal ein großer Unterschied. Und ich glaube, es wird häufig verwechselt oder in einen Topf geworfen.
Ja, weil die Begriffe oft nicht richtig geklärt werden. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf das Beispiel mit Schleswig-Holstein, was du gebracht hast. Weil in der Digitalisierung wird oft der Föderalismus ja kritisiert, dass er nicht schnell genug ist. Aber das, finde ich, ist nochmal ein schönes Beispiel, dass es auch eine positive Seite hat. Nämlich wir haben Experimentierräume, Dinge schon mal auszuprobieren und sich vielleicht schneller auch zu öffnen. oder dass ein Bundesland vorangeht und erstmal experimentiert. Deswegen ist es nicht nur schlecht, der Föderalismus, aber er ist halt oft zu langsam in dieser digitalen Welt, ne?
Ja, ich habe das auch lange gedacht, dass sozusagen der Föderalismus der wesentliche Hemmschuh ist. Das glaube ich inzwischen auch nicht mehr. Also ich glaube, es gibt andere Bereiche, die würde man da einfach versuchen, sich auf bestimmte Standards zu einigen, dann ist das vollkommen irrelevant. Ist die Software jetzt Open Source oder ist sie proprietär? Es geht irgendwie eigentlich nur darum, dass wir bestimmte Standards für alle festsetzen und dass irgendwie die einzelnen Lösungen anschlussfähig sind. Also das Problem, was wir jetzt haben, ist, es gibt überall so Insellösungen. Das heißt, die hat irgendjemand sich mal ausgedacht, in der Regel mit der Beratung eines Beratungsunternehmens und mit der Hilfe eines Dienstleisters. Dann funktioniert die Lösung für einen bestimmten Teil der Verwaltung, für eine bestimmte Anwendung. Aber es steht für sich, ist nicht anschlussfähig, ist nicht mit anderen Lösungen kompatibel oder mit anderen Ebenen kompatibel. Hier in diesem Fall hat Open Source eben auch häufig Vorteile, weil da mit Standards anders umgegangen wird. Die spielen da halt einfach eine wesentlichere Rolle, weil es ist ein großer Unterschied zwischen proprietärer Software und Open Source Software, dass eben proprietäre Software, also Hersteller wie Microsoft, haben natürlich ein Interesse daran, dass ich im Ökosystem Microsoft bleibe. Das heißt, wenn ich irgendwie andere Lösungen anschließen möchte, habe ich höhere Kosten und ich habe einen höheren Aufwand. Und ich kann in der Regel auch nicht unbedingt wechseln in ein anderes System, wenn ich dann sage, okay, Microsoft war bisher gut für mich, aber passt für mich jetzt vielleicht nicht mehr oder wird mir zu teuer oder so. Das ist oft wirklich schwierig, dann in ein neues Ökosystem zu migrieren. Das ist auch häufig mit hohen Kosten und Aufwänden verbunden, deswegen das auch in der Verwaltung häufig nicht gemacht wird.
Ah, okay. Die Zukunftszentren selber haben die Aufgaben, kleine und mittlere Unternehmen beim digitalen, demografischen und nachhaltigen Wandel durch Beratung und Qualifizierung zu unterstützen. Und auch wir arbeiten sozusagen mit Experimentierräumen. Also über diese Beratung und Qualifizierung können Unternehmen herausfinden, welche Bereiche für sie interessant sind, die zu digitalisieren. Und können sozusagen ihre ersten Schritte erproben. Und uns würde sehr interessieren, von dir zu erfahren, warum Open-Source-Lösungen gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen interessant sein können. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ähnliche Punkte auftauchen, die wir auch in der Verwaltung finden. Aber vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen Kontext geben.
Ich denke, bei Open-Source-Lösungen, da spielt es eine große Rolle, was für eine Ausgangssituation habe ich jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen. Die allererste Frage ist vielleicht sogar, okay, ich brauche jetzt IT für mein Unternehmen, was sind sozusagen die genauen Anforderungen? Und dann würde ich sagen, ist gar nicht unbedingt wichtig, dass man jetzt in erster Linie Open-Source für sich wählt. Es kommt häufig vor, dass Open-Source eine bessere Lösung anbieten kann. Ich vermute gerade für kleinere und mittlere Unternehmen, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Aber habe ich im Haus zum Beispiel eine IT-Abteilung, die ein bestimmtes Softwareprodukt, was ich einkaufe, betreuen kann oder es für meine Bedürfnisse anpassen kann oder so? Da kaufe ich mir so ein ganzes Softwarepaket ein. Da sind verschiedene Dinge, die vielleicht für mein Unternehmen irgendwie interessant sind. Manche davon brauche ich, andere nicht. Dann ist die Frage, wenn ich das jetzt bei mir im Unternehmen sozusagen umsetze, einführe, kann das dann irgendwie die Bedürfnisse, die ich habe, decken? Und da ist eben häufig wohl der Fall, dass man mit dem Softwarepaket zwar bestimmte Möglichkeiten einkauft, aber man kann daraus nur was machen, wenn man eine eigene IT-Abteilung hat, die das sozusagen auf das Unternehmen sozusagen einstellt. Es geht darum zu fragen, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die ich als Unternehmen habe? Warum entscheide ich mich für Microsoft? Muss das unbedingt sein? Also nicht im Sinne von, dass man sich nicht für Microsoft entscheiden darf, sondern eher die Frage, passt das Produkt überhaupt auf das, was ich brauche? Es hat häufig den Vorteil, gerade bei Open-Source-Lösungen, dass ich mit einem Anbieter der Open-Source-Lösung anders verhandeln kann.
Also höre ich auf jeden Fall raus, es ist schon mal gut, dass ein Unternehmen sich überhaupt diese Frage stellt. Macht es Sinn für mich, mit Open Source zu arbeiten oder nicht? Ich glaube, man stellt sich ja oft gar nicht diese Frage, weil man sich vielleicht zu wenig dann mit anderen Lösungen beschäftigt. Und hättest du da einen Tipp für Unternehmen, wenn die sich diese Frage stellen, wo informiert man sich, wo kann man sich sozusagen beraten lassen zu Open-Source-Lösungen, um überhaupt für sich so eine Entscheidung zu treffen?
Ich glaube, ich würde mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich wüsste jetzt nicht konkret sozusagen eine Anlaufstelle. Eine Sache würde ich sagen, also was auch, glaube ich, ein Missverständnis zum Thema IT insgesamt ist, ich bin ein Unternehmen, ich brauche IT, ich kaufe die ein und dann mache ich einen Haken dran. So funktioniert IT nicht. IT muss regelmäßig gepflegt und gewartet werden. Das heißt, ich brauche eigentlich im Unternehmen eine fähige IT-Abteilung, die das Ganze überblickt und die sofort bereit ist, wenn es irgendwo Probleme gibt, die zu beheben. Und ich vermute, dass man da einfach, wenn man die Leute gut behandelt und irgendwie auch denen gute Arbeitsumgebung schafft, dass man die auch dazu bringt, ihre Expertise irgendwie einzubringen. Das heißt, dass die auch vielleicht von sich aus einfach sagen, was sind mögliche gute Softwarelösungen für einen bestimmten Anwendungsfall.
Hast du denn den Eindruck, dass überhaupt so die ganzen Gefahren, also zum Beispiel der Cloud in den USA, was da an Gefahren drinsteckt, dass das bei den Leuten angekommen ist? Oder ist das so eine Sache, die wir wegschieben und ignorieren zugunsten einer besseren Benutzeroberfläche, die ja dann oftmals sozusagen so ein bisschen angeführt wird?
Da kann ich auch wieder nur anekdotisch über Gespräche, die ich mit Menschen in der Verwaltung geführt habe, erzählen, das Bewusstsein darüber, dass es überhaupt diesen Cloud Act gibt und wie weitreichend der ist. Also es gibt neben dem Cloud Act auch noch weitere Acts, unter anderem FISA, also Foreign Intelligence Surveillance Act oder auch den Patriot Act, die der US-Regierung unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einräumen, zum Beispiel jetzt, ich bleibe jetzt einfach bei Microsoft, das gilt natürlich für sehr viele andere große Tech-Unternehmen. Die kann einfach bei denen an die Tür klopfen und sagen, wir möchten gerne hier Daten einsehen. Und das betrifft auch Daten, die von Kunden in Europa gesammelt werden oder die Kunden in Europa auf irgendwelche Rechenzentren gelegt haben. Häufig wird gesagt, ja, aber die Rechenzentren stehen doch in Deutschland zum Beispiel oder stehen in der EU. Da kann doch eigentlich gar nichts passieren. Da greift doch der Cloud Act gar nicht. Das stimmt nicht. Also der entscheidende Punkt ist, wo hat das Unternehmen seinen Sitz? Das heißt sogar auch ein Unternehmen wie SAP, das Microsoft-Lösungen vertreibt beziehungsweise eben eigene Produkte auf Microsoft-Basis entwickelt. Da kann sogar auch unter Umständen der Cloud Act greifen, obwohl das eigentlich ein deutsches Unternehmen ist. Sie haben natürlich noch eine Gesellschaft in den USA, aber also von vielen Menschen, mit denen ich so im Einzelgespräch gehört habe, ist dieses Bewusstsein nicht unbedingt ausgeprägt. Das hat auch viel damit zu tun, dass man, glaube ich, nicht so ein Bewusstsein dafür hat, was sind eigentlich Daten für ein Gut.
Ja, man ist manchmal tatsächlich eben auf Gefahren in der Zukunft irgendwie hinzuweisen, nicht einfach bei vielen Menschen. Kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu dem Bereich digitale Souveränität, der ja im Grunde genommen in eine ähnliche Richtung geht, aber aktuell auch ziemlich, ja, teilweise überladen ist von den Bedeutungen. Also du hast das auch in einem ganz guten Artikel beschrieben, dass das ja hinter dem Buzzword immer sehr unterschiedliche Vorstellungen mitschwingen, zum Beispiel ja, europäische Wettbewerbspolitik oder öffentliche Beschaffung oder Grundrechte oder Sicherheitspolitik. Was denkst du denn, sind so die wichtigsten Perspektiven auf das Thema digitale Souveränität im aktuellen Diskurs?
Ich verstehe deine Frage. Bei dem Konzept digitale Souveränität, also inzwischen würde ich sagen, habe ich ein bisschen Probleme damit, das Konzept überhaupt selbst zu benutzen, weil an sich das Konzept für sich stehend erstmal gar nicht so viel sagt. Ich kann eigentlich mir unterschiedliche Projekte angucken und kann immer einen Punkt mir herausgreifen, der irgendwie Souveränität ist und kann dann sagen, okay, dieses IT-Produkt ist jetzt digital souverän, weil es zum Beispiel Open Source ist oder weil es in der EU entwickelt wurde oder hergestellt wird sozusagen. Ich kann die Perspektive sozusagen ändern. Also ich kann zum einen aus der Sicht eines Unternehmens sprechen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin digital souverän als Unternehmen, bedeutet das was ganz anderes, als wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich bin digital souverän als Land. Also wenn ich jetzt wieder auf die Ebene der öffentlichen Verwaltung gehe und ich stelle mir vor, wir haben eine sehr große Abhängigkeit von Microsoft. Wie können wir diese Abhängigkeit irgendwie reduzieren? Da stelle ich mir andere Fragen, als wenn ich jetzt in ein Unternehmen gehe und sage, ich bin jetzt digital souverän. Das kann da zum Beispiel eher vielleicht heißen, ich bin unabhängig von bestimmten Dienstleistern oder ich bin selbstbestimmt in der Art und Weise, wie ich Lösungen, die ich einmal eingekauft habe, jetzt für mich selber weiterentwickle. Also die zwei wesentlichen Fragen, die man immer stellen sollte, ist, wer ist digital souverän? Also wie gesagt, zum Beispiel ein Land oder auch eine Person. Und wovon sind wir digital souverän? Ich habe jetzt mir gerade ein Projekt angeguckt des Bundesdigitalministeriums. Das heißt Spark Workflow. Da geht es darum, dass in der Verwaltung Genehmigungsverfahren schneller bearbeitet werden. Also das ist sozusagen ein Programm, das unter anderem KI-Sprachmodelle benutzt oder darauf zurückgreift, und damit sollen Genehmigungsverfahren schneller abgearbeitet werden. Und jetzt wird gesagt, das ist digital souverän, weil ja auch Open-Source-Komponenten da drin verwendet werden. Da ist dann halt die Frage, was für eine Bedeutung hat das in dem Kontext? Also digital souverän wird so als Label benutzt, um irgendwie etwas als besonders positiv darzustellen. Und die Frage ist, was an dem Projekt genau ist positiv? Also ich bin eigentlich eher dafür, um jetzt mal den sehr langen Punkt zusammenzufassen, konkret darüber zu sprechen, was ist der Vorteil jetzt von einer bestimmten Entscheidung in einem IT-Projekt.
Es ist ähnlich wie bei Open Source, dass du eigentlich versuchst, nochmal zu zeigen, wie wichtig ist, dass man sich diese Fragen überhaupt stellt und da nicht so blind in diese Prozesse eingeht oder blind einfach Begriffe benutzt. Und ich glaube, das machen wir zu wenig. Und ein bisschen versuchen wir bei den Zukunftszentren, wenn wir mit den Unternehmen arbeiten, genau so einen Raum aufzumachen, sich solche Fragen zu stellen, dass man sich Prozesse anschaut, dass man blinde Flecken erkennt im Unternehmen. Also deswegen, das hast du eigentlich gut beantwortet.
Wenn ich da noch kurz was ergänzen darf, also mir ist gerade eingefallen, dass ein großes Thema auch gerade bei digitaler Souveränität ist ja die Cloud. Also welche Cloud benutze ich und welche Abhängigkeiten schaffe ich da gegebenenfalls? Da würde ich sagen, ist es überhaupt, wenn wir jetzt auf die Ebene von kleineren oder mittleren Unternehmen gucken, da immer sinnvoll, überhaupt in die Cloud zu gehen? Oder ist es nicht sogar sinnvoll, Rechenzentrumsinfrastruktur, die da besteht, einfach zu erhalten und möglicherweise weiter auszubauen oder an Bedarfe, die es gibt, mehr anzupassen?
Weil das Unternehmen auch mehr Freiheit hätte mit einem eigenen Rechenzentrum?
Es geht auf jeden Fall darum, welche Abhängigkeitsverhältnisse gehe ich ein? Und inwieweit spielen die in meine Interessen? Ich würde sozusagen statt digital souverän oder sozusagen digital unsouverän immer fragen, welche Abhängigkeiten bestehen, und sozusagen Abhängigkeiten bestehen immer. Es gibt keine Situation, wo es keine Abhängigkeiten gibt. Das wäre illusorisch. Es ist eher sozusagen ein Abwägungsprozess, mit welchen Abhängigkeiten komme ich gut zurecht. Und welche kann ich auch besser kalkulieren als andere zum Beispiel?
Und dann vielleicht auch ein bisschen zu gucken, was für ein Risiko kauft man sich tatsächlich irgendwie mit ein, für manchmal vielleicht ein bisschen eher Bequemlichkeit, oder manchmal sind es ja auch ästhetische Sachen tatsächlich irgendwie, die dann die Leute zu bestimmten Softwareprodukten irgendwie bringt.
Was die ästhetische Frage betrifft, da hattest du vorhin auch gesprochen von der Nutzeroberfläche. Ich glaube, dass häufig das einfach eine reine Gewohnheitsfrage ist. Und wir kennen nun mal alle irgendwie Microsoft Word. Und deswegen haben wir den Eindruck, ein Schreibprogramm muss so aussehen wie Microsoft Word. Das ist aber so eine Art von Konditionierung. Und die Frage ist irgendwie, kann man zwischendurch auch das hinterfragen, ob man bereit ist, sozusagen sich da ein bisschen zu öffnen. Wobei, das muss man ja auch gar nicht mal unbedingt, weil es gibt ja auch LibreOffice, was im Prinzip genauso aussieht, wenn wir beim Thema Schreibsoftware sind.
Das war nämlich auch schon fast unsere Abschlussfrage. Wir sind am Ende von unserer Runde und zum Schluss würden wir dich gerne fragen, wenn du an das Thema Open Source denkst, was ist ganz spontan ein Top und was ist ganz spontan ein Flop, wenn du über das Thema nachdenkst? Und was kannst du zum Beispiel nicht mehr hören, was in der Diskussion ganz oft aufkommt? Das wäre dann der Flop und Top, wo du vielleicht sagst, da geht mir das Herz auf. Das wäre unsere Abschlussfrage.
Ich glaube, den Flop, den habe ich vorhin schon im Gespräch ein bisschen. Also ein Flop wäre, dass zum Beispiel Open Source irgendwie nichts kostet. Open Source kostet auch was und es kostet auch was, Software zu erhalten und zu maintainen. Und das ist in der Debatte immer wieder, kommt das vor, dass sozusagen ja man auch so super viel Kosten einsparen kann, wenn man auf Open-Source-Lösungen setzt. Und gleichzeitig ist das aber auch das Top, weil man natürlich viel besser kalkulieren kann, wenn man Open-Source-Lösungen einsetzt als proprietäre Software, weil man überhaupt gar nicht reingucken kann in so große Unternehmen und was für eine sozusagen Wirtschafts- und Preisstrategie sie sich überlegen für die Zukunft. Das heißt, ich bin, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Microsoft mir irgendwie einen Bundle kaufe von verschiedenen Softwareprodukten, dann habe ich möglicherweise Produkte da drin, die ich überhaupt nicht brauche, für die ich aber bezahle, aber ich kann ja keine andere Option wählen, so ungefähr. Von daher, genau, das ist im Prinzip sozusagen, das sind die zwei Seiten eines Missverständnisses, würde ich sagen.
Super. Ja, Esther, ganz herzlichen Dank für den ganzen Input, den du uns gegeben hast. Wir haben irgendwie wieder mal eine komplett neue Perspektive hier in unserer Zukunftsmusik bekommen, Tanja, finde ich. Oder was meinst du?
Ja, also und das ist so ein wichtiges Thema, das ist nochmal ganz deutlich geworden heute.
Vielen Dank.
Okay, bis bald, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder sendet uns eine E-Mail an zukunftsmusik@rkw.de. Um keine Zukunftsmusik mehr zu verpassen, abonniert am besten unseren Kanal. Mehr Informationen zum ESF-Plus-Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales findet ihr auf unserer Website zukunftszentren.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hier in der Zukunftsmusik.